Was war das? Ein AVAS, kurz für Acoustic Vehicle Alerting System. Es handelt sich um ein für alle Elektroautos vorgeschriebenes Sicherheitsfeature. Denn bis zu einer Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern fahren E-Autos praktisch lautlos. Erst bei höherem Tempo sind die rollenden Reifen zu hören. Dieses akustische Warnsignal ist heute unser Startsignal für eine Folge über die Mobilitätswende. Darin sind E-Autos jedenfalls ein wichtiger Baustein, um Menschen und Güter bis 2040 klimaneutral zu transportieren.
Was wichtig ist, ist, dass man einerseits diese positive Vision ein Stück weit auch sichtbar macht und das andere auch, wir müssen da nicht sozusagen was Neues erfinden, wir müssen nicht bahnbrechende Technologien erst erforschen, sondern alles, was es zu dieser Mobilitätswende braucht, das gibt's schon.
Dies ist eine entgeltliche Information des Bundesministeriums für Klimaschutz. Die redaktionelle Letztverantwortung liegt bei Upper Science. Der Beitrag entstand im Rahmen der Klimajournalismus Akademie. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Ich bin Astrid Kufner und begrüße euch bei einer neuen Folge von Nerds mit Auftrag. Mit Hans-Jürgen Salmhofer, Leiter der Abteilung Mobilitätswende im Klimaschutzministerium, rede ich darüber, was im Verkehrsbereich alles getan werden kann, um Österreichs Klimaziele zu erreichen. Die Mobilitätswende braucht jedenfalls elektrifizierte Fahrzeuge, einen passenden Infrastrukturausbau, die Verlagerung von Transporten auf die Schiene und erneuerbare Energie aus heimischer Erzeugung. Auch die Raumplanung spielt eine gewichtige Rolle.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
Also wenn man auf die Zahlen schaut, dann ist es ein knappes Drittel der Emissionen Österreichs entfallen auf den Verkehrsbereich. Natürlich hängt alles mit allem zusammen. Das heißt, wenn wir ein Wirtschaftswachstum haben, was für viele ein wichtiger Faktor ist, dann heißt das auch, dass für den Güterverkehr, dass das Auswirkungen auf den Güterverkehr hat und damit auch Auswirkungen auf die Emissionen. Das heißt, ein steigendes Wirtschaftswachstum heißt zum Beispiel steigende Verkehrsemissionen. Das heißt, das, was wir im Verkehr sehen, ist sozusagen ein Produkt dessen, wie wir leben, wie wir wirtschaften, wie wir konsumieren. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich auch wichtig, dass man es noch größer denkt, also dass man nicht nur drauf schaut, dass man eben den Verkehr, der dann entsteht, dass man den sauber bekommt, sondern auch die Gründe dafür, warum er überhaupt entsteht, sich anschaut. Ich habe schon erwähnt, das Thema Wohnen und Arbeiten, die täglichen Bedürfnisse möglichst nah beieinander zu haben. Aber da geht es auch um regionale Wirtschaftskreisläufe beispielsweise, dass eben irgendwelche Vorprodukte oder Halbfertigprodukte nicht über den halben Kontinent geführt werden, um jeden kleinen Arbeitsschritt zu machen, sondern dass das auch sozusagen in Zukunft gebündelter abläuft. Also alles hängt mit allem zusammen. Und im Verkehr ist das eben dann, wird es dann besonders sichtbar.
Es ist nicht ganz einfach, sich ein neues Szenario für Mobilität vorzustellen. Und im Klimaschutzministerium wurde ja die Mobilitätsstrategie 2030 erstellt. Und der wurde bewusst ein Zielbild vorangestellt. Wollen Sie uns das einmal beschreiben? Worauf können wir uns denn freuen?
Wenn wir in die Stadt gehen, dann geht es darum, dass es mehr Grünräume braucht, dass wir besser zu Fuß gehen können, dass wir besser mit dem Rad die täglichen Wege absolvieren können und das auch möglichst sicher, dass auch diejenigen, die da besonders gefährdet sind, Kinder zum Beispiel, dass die da auch selbstständig unterwegs sein können. Und das ist etwas, das nicht nur dem Klima zugute kommt oder dass wir weniger Emissionen ausstoßen, sondern das hat ganz viel auch mit Lebensqualität vor Ort zu tun. Da geht es auch darum, dass man dann auch gesünder lebt, wenn man sich mehr bewegt. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr positive Vision. Und was glaube ich in der Diskussion auch wichtig ist, dass es nicht diese eine Lösung für alle Bereiche gibt.
Wie wurde die Mobilitätsstrategie 2030 entwickelt?
Also der Mobilitätsmasterplan 2030 ist echt ein echtes Gemeinschaftsprojekt, auch von den Fachexpertinnen im Haus getragen. Das heißt, in der intensiven Arbeitsphase waren bis zu 100 Expertinnen und Experten daran beteiligt. Und was für uns wichtig war, ist, dass wir sozusagen die Klimaneutralität 2040 als ein Ziel aus dem aktuellen Regierungsprogramm das mal als Fixpunkt gesetzt haben und wir diese Mobilitätsstrategie um dieses Ziel sozusagen drumherum gebaut haben. Und da sind wir relativ schnell zum Resultat gekommen, dass es ein paar begrenzende Faktoren gibt, die man berücksichtigen muss. Und das eine ist ganz klar die Kapazität auf der Schiene. Da geht noch sozusagen in Nuancen noch ein bisschen was drauf, aber es ist relativ klar und gut abschätzbar, was 2040 an Infrastruktur da ist und was da an Verkehrsleistung möglich ist. Also das war sozusagen ein Fixpunkt und der andere Fixpunkt war eine durchaus kontrovers diskutierte Abschätzung, dass wir gesagt haben, erneuerbare Energie wird mittelfristig ein knappes Gut sein und deshalb auch ein begrenzender Faktor. Und mit diesen beiden Rahmenbedingungen ergibt sich dann schlussendlich eine Verkehrsleistung, die unter diesen Parametern noch möglich ist. Und das ist sozusagen das Ergebnis. Auf der Güterverkehrsseite durchaus noch eine Steigerung und auf der Individualverkehrsseite, also Pkw-Verkehrsleistung, eine moderate Abnahme. Wir sind ja bei der Verkehrsleistung tatsächlich auf der Ebene des PKWs. Das heißt, wir sagen ein Viertel weniger PKW-Verkehrsleistung. Wenn der PKW aber höher besetzt ist, heißt das für die individuelle Person gar nicht, dass sie weniger mobil ist, sondern einfach, der PKW ist einfach voller, nicht nur mit einer Person besetzt. Das heißt, man kann sozusagen mit diesen Ergebnissen auch spielen, da gibt es Freiheitsgrade. Fakt ist, dass wir sozusagen insgesamt, was die Verkehrsleistung anlangt, nicht mehr ungebremst in die Höhe gehen können.
Welche Rolle hat denn Wissenschaft und Forschung in dieser Strategie gespielt? Wie ist die da eingeflossen? Welche Rolle spielt sie vielleicht auch bei der Umsetzung?
Ja, wir haben in diesem Prozess auch Workshops gemacht, wo wir die Wissenschaft mit reingeholt haben und sind natürlich in ganz, ganz vielen Prozessen mit der Wissenschaft verbandelt. Denn was, glaube ich, dieser Mobilitätsmasterplan schon geleistet hat, ist, dass er, wenn man jetzt auf die Verkehrswissenschaft schaut, dass er die wesentlichen Aspekte dessen, was sozusagen Konsens ist, dass er die weitgehend dort wiederfinden. Wichtig ist, dass wir versucht haben, eben wirklich diese drei Aspekte zu betrachten, vermeiden, verlagern, verbessern. In der öffentlichen Wahrnehmung oder in der Diskussion konzentriert man sich immer sehr auf das Verbessern, also auf die technologische Lösung und die ist auch sehr, sehr wichtig. Wir als Abteilung sind da auch sehr, sehr involviert, auch was diese technologischen Lösungen anlangt. Nichtsdestotrotz merkt man, und das zeigen auch die Berechnungen, dass wir ressourcenmäßig da an die Grenzen stoßen, insgesamt aber auch in der Geschwindigkeit. Und deshalb müssen wir auch versuchen, diesen Verlagerungsaspekt anzuschauen. Auch der wird durchaus noch beleuchtet. Da geht es ja darum, dass man dann eben versucht, möglichst viel auf der Schiene abzubilden. Dort, wo es eben schwierig ist, ist das Vermeiden. Also wo man tatsächlich sagt, wir sparen Wege ein, weil wir auch vielleicht diesen Weg gar nicht mehr brauchen, weil wir mehr im Homeoffice sind. Das ist sozusagen ein Bereich, wo eine gewisse Bevölkerungsschicht davon profitieren kann. Und dann gibt es aber eben den ganz großen Punkt dieser verkehrssparenden Raum- und Siedlungsplanung beispielsweise, die aber einerseits herausfordernd ist, weil durchaus auf Gemeindeebene da viel entschieden wird und andererseits auch sehr, sehr lange Zeiträume umspannt. Das heißt, wenn jetzt das sehr, sehr sozusagen ambitioniert angegangen werden würde, dann würden wir erst in einigen Jahrzehnten das auch wirklich spüren, weil was jetzt gebaut ist, das wirkt eben noch viele Jahrzehnte nach.
Mobilität unterscheidet sich heute und unterscheidet sich auch in Zukunft, je nachdem, ob man in einer Stadt wohnt, in einem urbanen Ballungsraum oder am Land. Sie selbst sind ja auf einem Bauernhof aufgewachsen und haben wahrscheinlich schon als Jugendlicher Traktorfahren gelernt. Sie sind auch heute immer wieder in der Oststeiermark. Was würden Sie sagen, wie spüren die Menschen in dieser ländlichen Region, die Sie gut kennen, dass wir so etwas wie eine Mobilitätswende brauchen?
Ich glaube, die spüren das nicht. Also ich glaube, das Bewusstsein gibt es dort wirklich sehr, sehr wenig, weil es auch keinen wirklichen Anlass gibt. Also gerade im ländlichen Bereich, wenn es jetzt nicht eine Tourismusregion ist, da gibt es auch keine Staus oder dergleichen. Es gibt gratis Parkplätze. Also dieses Bewusstsein gibt es gar nicht. Was ich glaube, was schon sozusagen auch für die Mobilitätswende spricht, sind vielleicht dann nochmal andere Faktoren. Meine Mutter ist Anfang 70 und da ist der PKW das Instrument zur sozialen Teilhabe und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Gleichzeitig gibt es auch eine Heidenangst davor, dass man es irgendwann nicht mehr lenken kann, aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel. Und die Mobilitätswende hilft auch für solche Fälle, dass man sagt, einerseits der PKW ist eine gute Sache, weil er viele Menschen Unabhängigkeit verschafft hat, auch viele Frauen. Andererseits, wenn man diesen Zugang nicht mehr hat, dann sitzt man allein zu Hause und gerade öffentlich zugängliche Mobilitätsangebote können auch dafür Abhilfe schaffen. Das heißt, die Motivation, sich auf die Mobilitätswende einzulassen, die kann total unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass sozusagen im Resultat es diese Angebote dann auch genutzt werden. Anderes Beispiel, wenn man an PV-Anlagen denkt, gerade auch in der Oststeiermark, wo ich herkomme, die wenigsten machen das aus Klimaschutzgründen, sondern da gibt's ganz viele Motive dafür. Entweder hat der Nachbar eine und man möchte selber auch eine, oder man fürchtet sich vor einem Blackout, oder man möchte Geld sparen. Ganz viele Gründe. Und ich glaube, das gilt es auch bei der Mobilitätswende, so ein Stück weit herauszukitzeln, zu identifizieren und die Leute einfach dort abzuholen, wo sie sind.
Und wenn Sie zu Hause sind, wie argumentieren Sie dann am Familientisch oder am Stammtisch, wenn Sie einen besuchen, für die Mobilitätswende? Was sind Ihre stärksten Argumente?
Ja, das ist dünnes Eis. Also ich führe diese Diskussionen tatsächlich selten, weil es eben sehr, sehr kontroversiell ist. Also ich, und bis zu einem gewissen Grad verstehe ich es auch. Also ich mache das hauptberuflich und ich beschäftige mich jeden Tag damit. Die allermeisten Menschen haben andere Sorgen. Und ich glaube, was irgendwie schon wichtig ist, ist, dass man auf Augenhöhe diesen Menschen begegnet und sie auch eben, wie gesagt, dort abholt, wo sie sind. Ich glaube, die wenigsten Menschen haben irgendein romantisches Verhältnis zu ihrem PKW, sondern die sehen das halt als ein Mittel, ihren Alltag gut zu bestreiten. Und da muss man schon gute Argumente finden, dass sie das vielleicht dann weniger machen oder leichtes Mittel auf Elektro umzusteigen. Ich glaube, der Weg ist eh noch ein sehr kurzer, also das wird in einigen Jahren gar kein Thema mehr sein. Und wenn man dann tatsächlich sehr, sehr weit weg vom Schuss ist und eine eigene PV-Anlage hat und das Elektroauto, dann ist das sozusagen auch das, was man vielleicht an manchen Orten leisten kann. Genau, also ich glaube, insgesamt ist es einfach die Aufgabe aller, die sich sozusagen hauptberuflich mit diesen Themen beschäftigen, da möglichst gut diese Angebote zu machen, auch vor Ort, auch bedarfsgerecht, und dann die Leute zu überzeugen, dass sozusagen das für sie auch Vorteile bietet, ganz individuell, ob das jetzt weniger Kosten sind, ob das weniger Abhängigkeit ist vom Privatbesitz oder andere Argumente mehr.
Weil wir gerade davon gesprochen haben, wo Sie herkommen, Sie leiten jetzt die Abteilung Mobilitätswende im Klimaschutzministerium. Wie ist denn Ihr Weg verlaufen vom Bauernhof ins Bundesministerium? Welche Meilensteine und Ausbildungsschritte oder Jobs haben Sie dahin geführt und warum sind Sie jetzt genau da richtig?
Also das war auch zufällig. Ich habe begonnen bei meinem ehemaligen Betriebswirtschaftsprofessor, der eine Klimaschutz-Startup aufgemacht hat vor mehr als 15 Jahren. Und dort haben wir Klimaschutzprojekte betreut, ich in Ägypten und Chile insbesondere. Und dann bin ich Schritt für Schritt ins Ministeriumsumfeld geschlittert. Genau, und jetzt eben im Verkehrsbereich gelandet, wobei ich schon immer sozusagen verkehrsmobilitätsinteressiert war. Also ich habe auch nicht in Wien, sondern in Kapfenberg an einer Fachhochschule studiert und sozusagen dieses Ministerium oder im Ministerium zu arbeiten, das war einfach gar nicht präsent. Bei mir hat sich dann eben über die Jahre ergeben, dass man auch dort arbeiten kann und dort sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und je länger ich da bin, wertschätze ich das auch, dass es eine ganz starke und selbstbewusste Verwaltung braucht und die auch tatsächlich viel Gestaltungsspielraum hat und den auch nutzen sollte.
Die CO2-Emissionen sollen, das ist das Ziel, bis 2040 auf null sinken. Wo stehen wir denn 2024 damit?
Ja, wir haben einen Verlauf, der ganz interessant ist. Wir hatten einen Höchststand 2005 an Emissionen bei rund 25 Millionen Tonnen im Verkehrssektor. Und dann gab es einige einige Wellenbewegungen und wir hatten diesen Höchststand im Jahr 2019 circa wieder erreicht. Das heißt, zwischen 2005 und 2019 gab es eine mehr oder weniger Seitwärtsbewegung und aber seit 1990 einen ganz dramatischen Anstieg von damals 13 eben dann auf 4, 25 Millionen Tonnen. Und seit 2020 gab es natürlich Corona mit einem drastischen Rückgang und dann 21 wieder mit einem Anstieg, sehen wir da tatsächlich einen jetzt seit 2 Jahren wieder rückläufigen Trend. Das heißt, 22 und 23 sind die Emissionen im Verkehrssektor gesunken. Wir sind jetzt erstmals wieder auf einer Größenordnung von 20 Millionen Tonnen, knapp 20 Millionen Tonnen und damit auf einem Niveau, das wir zuletzt, glaube ich, vor über 20 Jahren hatten. Die Effekte, die das bewirken, sind vielfältig und wir hoffen, dass es weitergeht in der Form. Wir sehen, dass einerseits der Tanktourismus, also das ist sozusagen das, was in Österreich getankt wird und im Ausland verfahren wird, dass das eine relativ dynamische Entwicklung genommen hat und auch im Abnehmen begriffen ist, was unserer Treibhausgasbilanz zugutekommt. Und wir merken aber auch, und das geben die Zahlen auch her, dass wir mehr Schienenpersonenverkehr haben. Gleichzeitig im letzten Jahr hat auch der Güterverkehr auf der Schiene abgenommen, leider. Also es gibt auch durchaus differenzierte Entwicklungen. Auf jeden Fall ist es uns wichtig, genau hinzuschauen. Wir haben ein intensives Monitoring aufgesetzt. Das ist der Nowcast, der jedes Jahr im Sommer veröffentlicht wird. Und da legen wir jetzt einen besonderen Fokus seit 3 Jahren auf den Sektorverkehr, dass wir wirklich genau wissen, wo wir stehen und auch gut nachsteuern können.
Um nachsteuern zu können, muss man aber nicht nur die jährlichen Emissionen kennen, sondern auch herausfinden, welche Maßnahmen diese wirksam reduzieren. Im Verkehrssektor wird auch mit internationalen Vergleichen gearbeitet. Zunächst werden aus den Emissionszahlen die Bedingungen und Entwicklungen herausgerechnet, die für alle Länder in gleicher Weise gelten. Wenn danach ein Land besser abschneidet, kann weiter geforscht werden, was für die Reduktion gesorgt hat. In Österreich wurde beispielsweise Ende 2021 das Klimaticket eingeführt. Rund 300.000 Personen haben eines gelöst. Es bleibt dennoch schwierig festzumachen, wie viel einzelne Maßnahmen zur Emissionsreduktion beitragen.
Ja, das ist ein Thema, das uns ständig beschäftigt. Einerseits auf dieser Projekt- oder Programmebene, Klimaticket, da gibt es auch regelmäßige Evaluierungen, die auch veröffentlicht werden. Also das ist sozusagen die Ebene auf Einzelprojektebene. Über Gesamtösterreich gesehen ist das Herausidentifizieren von Einzelmaßnahmen natürlich ganz einfach. Also das ist sozusagen die Champions League der Forschung in dem Bereich, das wirklich herauszufinden und das auch zuzuordnen einer jeweiligen Maßnahme. Genau, also da gibt's nicht nur in unserem Bereich Aktivitäten, sondern auch in der Forschung ganz viel Spannendes. Und das ist natürlich etwas, das uns ganz, ganz viel Futter gibt, auch für zukünftige Regierungen oder zukünftige Verkehrsministerinnen, Verkehrsminister, dass man diese Brücke schlagen kann. Zum einen, was hat in der Vergangenheit funktioniert und auch wirklich empirisch funktioniert? Und wie kann ich das verbinden mit Maßnahmen, die sozusagen in die Zukunft modelliert sind?
Wie kommen wir also künftig am besten in die Arbeit und in die Schule, zum Einkaufen oder zum Wirtshausbesuch mit Freunden und Freundinnen? Bedeutet Mobilitätswende, dass jede und jeder in Österreich den Diesel oder Benziner einfach gegen ein eigenes E-Auto tauscht? Mit Hans-Jürgen Salmhofer beleuchte ich, was die Stellschrauben vermeiden, verbessern, verlagern im Individualverkehr noch alles bedeuten können. Doch zunächst sprechen wir kurz über elektrische SUVs. Wie umgehen mit der Tatsache, dass sie zwar emissionsfrei fahren, aber im Verkehrssystem viel Platz einnehmen und einen höheren Verbrauch haben?
Wir haben ja jetzt eine Besteuerung, die zielt auf die Emissionen ab. Und wenn mal zukünftig alle Fahrzeuge Elektroautos sind, dann sind ja die Emissionen null. Und dann könnte man sich durchaus überlegen, dass man auch andere Kriterien heranzieht. Das kann die Energieeffizienz sein. Also das wären dann Kilowattstunden pro 100 Kilometer zum Beispiel. Das hätte dann auch schon ein bisschen die großen verbrauchsintensiven dann auch Elektrofahrzeuge mit dabei, weil die eben einen höheren Energieverbrauch haben. Da könnte man sich auch eine Gewichtskomponente überlegen. Alles das gibt's in anderen Ausprägungen schon in anderen Ländern. Das kann man sich alles anschauen. Norwegen hat zum Beispiel eine Gewichtskomponente. Und dort wurden ja im Juli 94% aller Neuzulassungen waren dort elektrisch. Also es gibt diese Beispiele überall. Ich glaube, es wird sich mittelfristig auch in diese Richtung entwickeln. Wenn wir auf eine Langfristmaßnahme setzen, die sozusagen jetzt umgesetzt werden muss, die aber langfristig wirkt, dann ist es ganz sicher das Thema Raumplanung und Siedlungsentwicklung, die da ganz massiv reinspielt. Also da gibt's Überlegungen zu sagen, neue Gewerbegebiete oder auch neues Bauland wird nur mehr dort ausgewiesen, wo es auch einen ÖV-Anschluss gibt beispielsweise. Also auch da gibt es ganz, ganz viele Ideen, die in diese Richtung einzahlen würden. Was sozusagen auch im Bereich Vermeiden dabei ist, ist eben das Thema beispielsweise Mitfahren. Also wenn statt einer Person zwei Menschen im Auto sitzen, habe ich eine PKW-Fahrt vermieden. So einfach ist das und die Emissionen sind halbiert im Individualverkehr. Also da ist das Potenzial unglaublich groß. Natürlich ist es so, dass man sich dafür zusammenreden muss, und das heißt aber nicht nur, also dass man diese Personen kennen muss, sondern da geht es auch um digitale Angebote, also dass man tatsächlich auch Plattformen hat, die einfach zugänglich sind, die solche Fahrten vermitteln. Und da gibt es durchaus auch eine Verantwortung auch von unserem Haus, dass wir da auch koordinierend tätig werden und die richtigen Player zusammenholen, um das zu ermöglichen. Es geht natürlich auch darum, dass man ein Stück weit ein bisschen sozusagen maximal oder ein bisschen Flexibilität, ein bisschen Souveränität aufgibt und sagt, ich muss jetzt quasi eine Viertelstunde früher los, weil eben meine Mitfahrgelegenheit auf mich wartet und ich kann eben nicht zu jeder Sekunde entscheiden, dass ich jetzt und jetzt nach Hause muss oder kann. Das ist, glaube ich, tatsächlich nicht einfach zu vermitteln. Deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass man die Kommunikation dahin lenkt, dass es eben nicht als Verzicht wahrgenommen wird, sondern als Bereicherung. Also wenn wir beim Mitfahren sind zum Beispiel, dass man sagt, du hast jetzt jemanden zum Tratschen in der Früh und einen sozialen Kontakt, du sparst dir Geld, du musst dir nicht Gedanken machen wegen dem Reifenwechseln, keine Ahnung, ja, alles das. Also es gibt, glaube ich, für jeden Einzelnen, glaube ich, eine Reihe guter Argumente, nur das ist eben, es ist aufwendig, es ist ein Knochenjob, es ist viel Arbeit und da müssen wirklich alle an einem Strang ziehen, auch kommunikativ. Genau, also wir haben noch viel zu tun auf jeden Fall.
Welche Erfahrungen machen Sie denn bei sich selbst? Wie gut gelingt Ihnen ein vernünftiges, klimaschonendes Verkehrsverhalten, Mobilitätsverhalten?
Ja, also ich bin, wir hatten ja im Vorgespräch auch drüber gesprochen, jetzt auch Elektroauto-Besitzer tatsächlich. Und wir fahren eben relativ oft in die Steiermark. Also was die CO2-Emissionen anlangt, bin ich jetzt mittlerweile wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau. Tatsächlich mit Photovoltaikanlage und allem drum und dran. Das heißt aber in meinem persönlichen Fall jetzt leider nicht, dass ich weniger Auto fahre. Ich fahre tatsächlich jetzt mehr Auto. Eben weil gutes Gewissen und das alles und weil man noch super einfach in die Wiener Innenstadt fahren kann. Genau, also ich muss mich da auch selber an der Nase nehmen.
Auch Mobilität darf kein Luxus sein. Welche Überlegungen gibt es dazu in der Strategie oder was sind wichtige Prinzipien sozusagen in dem Bereich, damit alle mitmachen können bei der Mobilitätswende?
Man kann nicht sozusagen steuerlich das Dinge verteuern, ohne entsprechende Angebote zu schaffen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es muss diese Alternativen geben. Und was noch dazu kommt, auch dafür gibt es einen Begriff, Mobilitätsarmut, dass man ganz genau drauf schaut, wo es tatsächlich unter Anführungszeichen Härtefälle gibt. Ich habe eine Studie im Kopf, wo man geschaut hat, wo man drei Layer übereinander gegeben hat. Einerseits das Einkommen der jeweiligen Haushalte. Der zweite Layer war die ÖV-Anbindung. Das ist sozusagen das Erwartbare, also wenig Einkommen, schlechte ÖV-Anbindung, hohe Mobilitätsarmut. Und eben in dieser letzten Layer ist, finde ich, dann auch wieder ein spannender, wo man dann Points of Interest drüber gelegt hat. Und da hat sich zum Beispiel in Österreich auch ein bisschen was verschoben. Regionen, wo es noch eine Nahversorgung gab, wo es noch den Arzt oder die Ärztin im Ort gab, da ist sozusagen dann die Mobilitätsarmut dann wieder zurückgegangen, eben weil ich nicht angewiesen drauf war. Das heißt, auch das ist eine multidimensionale Betrachtung. Wenn ich es schaffe, dass ich sozusagen die Wege kurz halte, dann leiste ich auch diesen Beitrag, dass eben diese sozialen Härtefälle entsprechend geringer sind. Und dort, wo das nicht möglich ist, muss man auch Ausgleichsmaßnahmen treffen. Wichtig ist, und ich glaube, das ist, glaube ich, auch vielleicht in der Diskussion relevant, dass es kein Totschlagargument sein darf, zu sagen, ich mache dieses und jenes nicht, weil die soziale Frage, sondern in der Regel gibt's bewährte Beispiele, wie man sowas abfedern kann. Und damit kann man auch Maßnahmen umsetzen, die vorderhand vielleicht nicht so akzeptiert sind.
Wo sehen Sie die größten Widerstände und die größten Herausforderungen, die es zu überwinden gilt in Österreich, um die Mobilitätswende auf den Weg zu bringen?
Die Grundsatzdiskussion, die über allem schwebt, ist, glaube ich, dann trotzdem noch so komisch, sich das vielleicht im Jahr 2024 noch anhört, ob das mit der Klimaneutralität, ob das wirklich schon so früh sein muss oder nicht. Und wenn das mitschwingt in der Argumentation, glaube ich, dann tut man sich schwer mit sozusagen ambitionierten Maßnahmen, weil das passt dann nicht zusammen. Was, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass man versucht, ein Stück weit Bereiche außer Streit zu stellen. Also was wir oft sehen, ist, dass natürlich und Partikularinteressen, das ist alles sehr legitim, dass man eben versucht, diese Interessen durchzubringen und eben sozusagen andere Wege ein Stück weit kritisiert. Ich glaube, was gut wäre, ist, dass man sagt, wir stellen gewisse Fragen außer Streit. Also wenn man jetzt in eine Stadt schaut, dann ist es relativ offensichtlich, dass sozusagen diese Raumverteilung und die Platzverteilung in einer Stadt, so wie sie derzeit in vielen Städten der Fall ist, dass das nicht ganz zukunftsträchtig ist und dass man da ein Stück weit was umbauen muss. Ich glaube, das ist etwas, wo man, glaube ich, schon Dinge außer Streit stellen kann. Dasselbe ist Individualverkehr, Umstellung auf Elektro. Also man muss da noch gar nicht in die Diskussion gehen, sollte man nicht insgesamt weniger Auto fahren, sondern man könnte sich darauf konzentrieren, zu sagen, so jetzt volle Kraft voraus. Wir gehen jetzt in diese Elektroumstellung und ich glaube, dann würden wir uns wirklich leichter tun, wenn wir dieses sozusagen Vertrauen auch hergestellt haben, dass man weiß, auch als Konsument, als Wirtschaftstreibender, wir wissen ungefähr, in welche Richtung das es geht und deshalb investiere ich jetzt in diese beispielsweise neuen Technologien.
Haben Sie denn Lieblingsbeispiele, vielleicht eines aus einem städtischen Umfeld und das andere aus einer ländlichen Region, wo man heute bereits die Mobilitätszukunft 2040 so ein bisschen erleben oder spüren kann, wo es ein konkretes Angebot gibt, wo Sie sagen, ja, genau, that's the spirit, in diese Richtung muss es gehen.
Also es gibt rund um uns herum viele Beispiele. Also ich habe jetzt erst einen lustigen Kommentar gelesen, eben anlässlich dieser, glaube ich, 94% Neuzulassungsanteil in Norwegen, dass jemand von Norwegen zurückgekommen ist und der hat dann geschrieben, ich komme aus der Zukunft. Die sind 7, 8 Jahre vor uns. Wenn man ans Radfahren denkt, da wissen wir, dass die Benelux-Länder super sind, Holland, Utrecht, also da gibt's Studienreisen dorthin, kann man sich anschauen. Wenn man an das Thema Mitfahren denkt, da ist Frankreich super, die haben auch ein staatliches Ziel von, ich glaube, 1 Million Mitfahrten oder also eine sehr hohe Zahl ausgegeben, haben da auch steuerliche Anpassungen gemacht. Also diese Liste ließe sich mehr oder weniger beliebig verlängern. Also ich glaube, die Hauptaussage ist, es ist alles da. Man kann sich aus diesem Bauchladen die besten Maßnahmen suchen, die auf die regionalen Erfordernisse anpassen und das einfach umsetzen. So einfach ist es natürlich nicht. Also da braucht es schon richtig mutige EntscheidungsträgerInnen, die das auch wirklich wollen. Auch ein Kollege erst, der in San Diego war, die fahren dort tatsächlich im Realbetrieb, in der realen Straßenumgebung steigst du als Test-User noch hinten ein und das Fahrzeug führt dich an einen beliebigen Ort, was in Österreich oder Europa so noch undenkbar ist, aber die Technologie ist da. Und was die Herausforderung ist tatsächlich, ist, dass man sozusagen diese Technologie für diese Zwecke einsetzt, so wie wir uns sozusagen ein gutes Leben vorstellen. Also tatsächlich als Zubringer für die letzte Meile, man fährt die Langdistanz auf der Straße und dann hat dann ein automatisiertes Shuttle, um die letzten 5 Kilometer zu entwickeln.
Was ist denn für Sie das Faszinierende an Ihrem Arbeitsbereich? Warum haben Sie sich da eingewurzelt?
Die Verwaltung war mir bis vor ein paar Jahren ein Stück weit auch fremd und muss sagen, dass die Arbeit tatsächlich sehr, sehr sinnstiftend ist. Und was wir auch sehen, und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die ist wahrscheinlich auch in vielen anderen Bereichen so, dass die Komplexität dessen, was auf uns zukommt, stetig im Steigen ist und dass es dafür Expertinnen und Expertinnen braucht, die sich dessen auch annehmen. Und dadurch, dass es eben so komplex ist, braucht es eben eine Verwaltung, die erstens sich gut auskennt und gleichzeitig aber auch gut formulieren kann und gut kommunizieren kann, das, was sozusagen die sinnvollen nächsten Schritte sind.
Jetzt bin ich neugierig, was sind die wichtigen sinnvollen nächsten Schritte?
Also der Mobilitätsmasterplan war so der Punkt, der Ausgangspunkt für eine ganze Reihe von weiteren Strategien, ob das die Sharing-Strategie ist, der Masterplan Güterverkehr, eine Digitalisierungsstrategie und so weiter. Und Strategien haben so an sich, dass sie Bekenntnisse sind, etwas anzugehen und ganz viele Arbeitsaufträge beinhalten. Das heißt, wir haben jetzt ganz viel Grundlagenarbeit geleistet, wir haben ganz viel Maßnahmen identifiziert und die gilt es jetzt in unterschiedlichen Bereichen abzuarbeiten. Das heißt, wir haben ganz viel Arbeit vor uns in den nächsten Jahren in allen Bereichen. Es ist wichtig, dass wir den Radwegeausbau weiter forcieren und dieses hohe Niveau der letzten Jahre mindestens halten können. Es ist wichtig, dass wir die Leute noch mehr von Elektrofahrzeugen begeistern. Der Infrastrukturausbau läuft sehr gut, da müssen wir dranbleiben. ÖBB-Rahmenplan ist eine Erfolgsgeschichte, wo Jahr für Jahr sehr, sehr viel Geld investiert wird. Also es gibt in allen diesen Bereichen ganz viele Aufgaben, also genau, uns wird nicht fad.
Herr Salmhofer, danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Mobilitätswende hat gute Argumente. Sie braucht gute Angebote und klare Ansagen. Wie alle Maßnahmen im Klimaschutz hat sie letztlich viel mit unseren eigenen Entscheidungen und Bedürfnissen zu tun. Hans-Jürgen Salmhofer vergibt keine Haltungsnoten für vorbildliches Mobilitätsverhalten. Wichtig ist ihm vielmehr, dass die Vision für das Verkehrssystem 2040 nicht nur Verzicht bereithält. Es gibt für uns alle Wohlbefinden zu gewinnen. Weniger Lärm, bessere Luft, mehr Platz, mehr Gesundheit, praktische digitale Angebote und individuelle Lösungen in einer lebenswerten, klimaneutralen Zukunft.